Nun ist heute Nacht unsere Heizung ausgefallen und war heute Morgen nicht mit aller Mühe in Bewegung zu versetzen. Wir hatten schon geplant, ein Notprogramm durchführen zu müssen, aber sie läuft nun doch, aber es ist ein wenig kühler als sonst und ich hoffe, dass Sie keinen Schaden nehmen. Unsere treue Familie Degendorfer hat sie wieder in Betrieb gesetzt vor einer Stunde. Wir singen miteinander das Lied 348. Wach auf, mein Herz, und singe. 348, die Verse 1, 4, 8 und 9. Und ich möchte sagen, Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn und verkündige all sein Tun. Herr Jesus Christus, wir sind zusammengekommen, um von dir angesprochen zu werden. Und damit du dieses eine Wort reden kannst, das unser Leben so von Grund auf verändert. Du kennst jeden von uns, du weißt, was jeden an Sorgen und auch an Ängsten bedrückt und belastet. Du weißt auch, was aus den zurückliegenden Tagen uns beschwert. Wir wollen dein Wort hören, das bei uns alles verändern kann. Du kannst göttliches Leben aus uns und aus unserem sterblichen Leib wirken. Und das wollen wir von dir haben. Wir wollen nicht Menschenwort hören, sondern dein Wort. Ja, gib uns jetzt auch in diesem Zusammensein unter deinem Wort die richtige Ausrüstung durch deinen Heiligen Geist, dass wir als verwandelte und veränderte Menschen von hier weggehen. Und dir dürfen wir jetzt auch in der Stille all das sagen, was jeden von uns persönlich bewegt. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Wir wollen heute in unserem Gottesdienst beginnen, die Leidensgeschichte zu hören, als Grundlage der Predigten bis zum Ostermontag. Nach dem Lukas-Evangelium. Die Leidensgeschichte Jesu und sein Kreuzestod hat ja für Christen eine ganz wichtige Bedeutung. Und Paulus hat das kurz skizziert, welche Folgen das für uns hat. von der Leidensgemeinschaft mit Christus. Wir haben aber solchen Schatz, nämlich die Erkenntnis Jesu, in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um und tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn mitten im Leben werden wir immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen, auf das auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Karl Friedrich Hartmann, ein Württemberger, hat sehr viel Not durchgemacht in seinem eigenen Leben. Er hat sein Pfarramt aufgegeben, gehorsam gegen das Wort Gottes heraus, und er hat dieses wichtige Lied gedichtet: Endlich bricht der heiße Tiegel von dem Leiden, durch das Christen durchgehen müssen. Landesbischof Dietz Felbinger schreibt in seinem wichtigen Buch über sein, so der Herr will und wir leben, von seinem schweren Herzinfarkt leiden, dass dieses Lied ihm in dieser schweren Krankenzeit am meisten bedeutet hätte. Wir singen dieses Lied 305, die Verse 1, 2 und 7. Es ist eine schwer verständliche Sache, dass uns das Leiden etwas bringen soll. Es ist merkwürdig, dass viele Leute in ihrem Christenleben mit manchen Sachen ganz gut zurande kommen, mit dem Fürbittegebet sogar, im eigenen Gebet für ihre eigenen Wünsche. Sie kommen sogar mit einem gewissen Gottvertrauen ganz gut zurande, aber sie kommen nie dahinter, was es für ihr Leben bedeutet, dass Jesus Christus am Kreuz verblutet ist. Und das ist natürlich ein ganz großer Verlust. Der Apostel Paulus sagt einmal: Ich wollte unter euch nichts anderes wissen und predigen als Jesus, den Gekreuzigten. Und deshalb predigen wir jetzt so gründlich einmal die Leidensgeschichte entlang, um da dahinter zu kommen, beginne heute mit Lukas 18, Vers 31 bis 34. Das ist diesmal landeskirchliche Ordnung, dass wir Lukas predigen, die Leidensgeschichte. Jesus nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen Sohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und geschmäht und verspeit werden, und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tag wieder auferstehen. Die Jünger aber verstanden der keins, und die Rede war ihnen verborgen und wussten nicht, was das Gesagte war. Herr, auch wir sind so taub, öffne unsere Ohren und unser Verstehen zum Begreifen. Amen. Sie lesen doch auch Zeitung. Gestern stand vom Ministerpräsidenten Heinz Kühn in der Zeitung, dass er sich in einer zweiten Klasse einer Grundschule sich mal wieder hinsetzte, um dieses große Problem zu studieren, Mengenlehre. Und nach dieser Schulstunde wurde die achtjährige Katja, die die Ehre hatte, neben ihm zu sitzen, gefragt, wie denn ihr Nebensitzer so gewesen sei. Und dann sagte sie: Ach ja, er war so ganz nett, nur hat er immer daneben gedacht. Das ist ja so kompliziert für einen Menschen, der normale Logik gewohnt ist, in dieses andere Denken Eingang zu finden. Ich weiß nicht, ob Sie die Feinheiten kennen. Ein Kreis und noch ein Kreis gibt nicht zwei Kreise, sondern eine Vereinigungsmenge von einem Kreis. Es geht einfach logisch nicht in den Kopf hinein. Und dass es Schnittmengen und Leermengen und sonst noch etwas gibt, aber da belehren uns die Mathematiker und sagen, wer mehr begreifen will in der Mathematik, der muss die Grundgesetze dieses Denkens ganz langsam lernen. Es braucht Zeit. Das ist nicht einfach dumm, wie es der Laie geschwind sagt. Das hat einen ganz tiefen Sinn. Und er wird umso mehr später begreifen und verstehen können. Und wer einmal sich mit der Philosophie beschäftigt hat, weiß, dass es dort Denkgesetze gibt, die einem Außenstehenden zuerst lächerlich sind. Etwa das Denken in Widersprüchen, in der Dialektik. Das ist doch ein Unsinn. Ich kann doch nicht in zwei gegensätzlichen Sätzen eine Wahrheit erfassen. Und wer in diesen Denkgesetzen geschult ist, wird merken, man kann in weiteren schwierigen Denkgesetzen unsere komplizierte Welt fassen und verstehen. Und wenn Sie das Denken Gottes verstehen wollen, dann müssen Sie seine Denkgesetze studieren. Die sind tatsächlich anders als unsere logischen Denkgesetze. Bei Gott sind nicht 2 mal 2 einfach 4. Sie haben das im Leben oft unter Schmerzen buchstabiert, vielleicht in einer schweren Krankheitszeit, dass bei Gott das alles irgendwie anders geht. Sie haben es von Ferne geahnt, beim Bibellesen, beim Hören einer Predigt oder doch, wo Sie in einem Bibelgespräch waren, dass das alles irgendwie anders geht bei Gott. Aber dass wir gewürdigt werden, Einblick zu nehmen in dieses göttliche Denken, das ist wichtig. Ich möchte heute Ihnen diese Grundgesetze göttlichen Denkens vorstellen, denn sie sind an einem Punkt zusammengefasst. Und werden gleichsam gebündelt, und dort werden sterbliche Menschen gewürdigt, Gott zu verstehen. Es ist ja nicht wahr, als ob man beim Glauben das Denken ausschalten müsste. Nein, man muss umlernen. Man muss nochmal von ganz vorne anfangen. Selbst Menschen, die Professoren sind, die Abitur gemacht haben, die 3 Universitätsstudien hinter sich haben, müssen noch einmal anfangen, Schüler zu werden, wie das kleinste Kind. Das hat Jesus gemeint, so nicht werdet wie die Kinder. Und das wollen wir tun, indem wir das Geheimnis Jesu verstehen. Einfach dort jetzt in diesen Sonntagen stehen bleiben vor diesem schweren Geschehen, als sie diesen Jesus mit seinen liebenden Händen dorthin nageln an dieses Kreuz. Denn dort sagt Gott, dass dort seine ganze Weisheit, seine ganze Intelligenz, seine ganze Planung komprimiert sichtbar sei an diesem Kreuzesgeschehen. Sie sind auf der falschen Fährte, wenn Sie im christlichen Glauben was anderes suchen, als dieses Kreuz zu verstehen. Es mag heute in unserer modernen Zeit, mag das immer wieder eine Versuchung sein, dass wir meinen, man könne das Christentum vielleicht doch noch anders verstehen. Vielleicht gelinge es einmal der Kirche, die ganze Welt zu überzeugen von ihrer Leistung und von ihrem Können und von ihrer Schönheit und von ihrer Liebe. Das ist nicht wahr. Sondern immer wieder wird das der Inhalt christlicher Predigt sein, dass sie zurückweist, 1900 Jahre zurück auf dieses Kreuzesgeschehen, weil in diesem Kreuz Jesu allein Gottes Weisheit und Gottes Denken und Planen für uns Menschen fassbar ist. Paul Gerhardt hat es in diesem Passionslied so gesagt, dass wir das heute auch nur noch nachbuchstabieren können. Weg mit den Schätzen dieser Welt und allem, was ihr wohlgefällt. Ich habe ein besseres gefunden. Mein großer Schatz, Herr Jesu Christ, ist dieses, was geflossen ist aus deines Leibes Wunden. Was wir heute der Welt bringen können, was wir heute jungen Menschen sagen können, ist nicht, dass wir ihnen irgendetwas Überzeugendes selber bieten, dass wir ihnen etwas sind. Liebe Freunde, da werden Sie immer nur enttäuscht sein, auch mit Ihrer ganzen Hoffnung. Vielleicht bringt die Kirche oder die Christenheit uns noch etwas. Sie kann nichts bringen als dieses alte Kreuz von Golgatha, weil hier das Denken Gottes uns aufgeschlossen wird und weil wir hier beschenkt werden, wie Paul Gerhardt sagt, wie nirgendwo in der Welt, mit dem größten Schatz, den es auf dieser Welt gibt. Ich weiß, wie kompliziert das ist, was ich Ihnen hier nun sagen will. Ich möchte es auf drei Stellen zeigen, wie uns Jesus dieses Denken lehrt. Er gibt ja hier seinen Jüngern diese Leidensankündigung. Er demonstriert uns dieses neue Denken in der allergrößten Schwäche. In der allergrößten Schwäche. Ich habe es Ihnen schon oft gesagt, dass mir die Vorbereitung einer Predigt große Not macht. Da denke ich an all die jungen Menschen, die heute unter uns sind. An die jungen Menschen, die von ihren Eltern noch mitgezogen werden in die Kirche, die es vielleicht tun, weil sie heute einen Dienst haben und Posaune blasen oder sonst etwas machen, aber im Grunde keinen Zugang haben. Und ich möchte Ihnen sagen, es fällt uns allen genauso schwer. Weil wir einen Blick haben für das Starke, das fasziniert uns. Ein Rennwagen mit 300 PS, das ist stark. Eine Rakete, die sich in Cap Kennedy erhebt mit einer immensen Schubkraft. Das ist eine Wucht. Selbst die Hausfrau, wo Mumm drin ist, nicht das ist was, wo man sich dafür begeistern kann. Das Starke, das Schöne, das Große, das Mächtige. Ein Mensch, der etwas leisten kann. Selbst im sozialen Bereich, ein Wohltäter, dem es gelingt, diese Armut zu steuern. Das hat uns doch alle imponiert am letzten Sonntag, als hier dieser Dr. Schmoll stand, dem es gelungen ist, in dieser großen äthiopischen Hungersnot eine Hilfsaktion anzukurbeln, die eine solch entscheidende Hilfe bringt. So ein Mann, das ist doch etwas. So was muss man doch können, das ist doch eine Leistung. Wer in seinem Leben etwas erringt, der etwas entdecken kann, der das Heilmittel gegen den Krebs findet, das ist doch ein Können. Unsere ganzen Augen auch von uns Christen sind immer auf die Leistung gerichtet. Und mein ganzes Arbeiten die Woche über ist doch etwas, das ich leisten will. Im Beruf will ich etwas leisten. Ich möchte doch in der Gemeinde etwas aufbauen. Ich möchte den jungen Menschen etwas mitgeben. Ich stehe immer unter dieser großen Anforderung, etwas können zu müssen. Sie doch auch. Und das ist dann das Schlimmste, wenn einer und der andere bei uns zusammenbricht. Die seelische Kraft aufhört, die körperliche Kraft. Deswegen fühlen sich unsere Kranken so wertlos.
Weil sie nichts mehr
leisten können, in dieser Kraft nicht mehr drinstehen.
Und Jesus sagt, ich zeige euch einen Höhepunkt. Oh,
Höhepunkt liegt nicht in der Welt, wo Menschen Großes leisten. Und das spricht Jesus in einer Zeit des römischen Imperiums, das einen Weltfrieden herstellte unter August, wie er in der Welt sonst nie mehr da war. Dieses römische Imperium, das mit seinem römischen Recht bis heute noch für unser Strafgesetzbuch und unser bürgerliches Gesetzbuch vorbildlich ist. Kein Jurist in Tübingen, der nicht römisches Recht studieren muss. Und Jesus schiebt das alles auf die Seite. Ich weiß, wie man sich daran ärgern kann und sagt, der Höhepunkt in der Welt liegt dort, wo ich ganz, ganz schwach bin. Ich muss diesen Weg bis zur letzten Schwäche durchgehen. In der tiefsten, elendesten Schwäche liegt der Höhepunkt. Und da stehen die Jünger da und verstehen keines dieser Worte. Ich verstehe es doch auch nicht. In der elendesten Schwäche soll es drin liegen. Die Rede war ihnen verborgen und sie wussten nicht, was ihnen gesagt war. Und ich verstehe, dass heute Leute sagen, also das begreife ich am Kreuz nicht. Aber das Kreuz könnte man vielleicht umdeuten. Vielleicht war Jesus ein Politiker oder sowas. Nein, nein. Jesus will das ganz bewusst sagen, unserem Denken völlig quer, noch viel querer als uns die Mengenlehre liegt. Weil das göttliche Denken anders ist, eine Torheit, sagt Paulus, im Denken der Griechen und der Juden und auch der Deutschen. Denn dieses Denken Jesu sagt, in der allergrößten Schwäche, in der allergrößten Schwäche liegt die größte Macht verborgen. In der allergrößten Schwäche. Sie müssen einen Gedanken mit hier mitdenken. Jesus sagt, dieser Leidensweg, den ich nun gehe, ist die Erfüllung der Propheten. Und bei den Propheten war es geweissagt. Denken Sie nur an diese große Prophetie, Jesaja 53. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Diese elende Schwäche am Kreuz Jesu. Diese Erbärmlichkeit, diese Ohnmacht, dieses Nicht-mehr-Können. Warum tappen wir Christen denn das so aus? Weil Jesus meine Schwäche trägt. Meine Ohnmacht, mein Versagen. Und das ist jetzt merkwürdig. Wir gehen in die kommende Woche hinein im Vollgefühl unserer Kräfte und dann steht dieses Bild des Gekreuzigten vor uns. Und er sagt, lass doch mal. In deinem Leben ist alles viel elender. Deine Unwahrhaftigkeit, deine fehlende Liebe, deine Schuld, die dich anklagt, und all das ist zusammengedrängt in dieser Gestalt Jesu, in dieser allergrößten Schwäche Jesu. Das Bild meines Lebens. So schwach bin ich, so elend, so arm. Wenn Sie diesen Gedanken Gottes nicht verstehen, verstehen Sie das Kreuz nicht. Dass alles zusammenfällt in ihm. Ich muss dauernd Stärke markieren, ich muss dauernd groß sein, ich muss dauernd etwas machen. Wir können es jetzt voreinander eingestehen. Das ist unsere Eigenart unter uns Christen, dass uns Jesus das fortwährend beleuchtet. So elend, so arm, so groß ist meine Sünde. Ob wir in einer Gemeinde das noch nötig haben, dass wir einander loben müssen, oder doch wissen, wie der Paulus einmal sagt, ich bin der allerschlimmste der gefallenen Menschen, der größte der Sünder. Ich sehe es am Kreuz. Die allergrößte Tiefe, die leidet Jesus für mich durch. Aber in dieser größten Tiefe des Kreuzes, da steht dieses Letzte, dass Gott meine Schulden wegwischt, um Jesu willen. Und das ist die einzige Macht in der Welt, die die Welt verändert. Vergebung Gottes. Angenommen von ihm. Der Paulus hat einmal das auch immer so durchüberlegt, was man alles mit einem Leben groß machen könnte. Er war ja als Rabbine selber in dieser großen Denkungsart drin, was er noch leisten will. Und dann hat er plötzlich gemerkt vor dem Kreuz Jesu, das Größte ist, dass er mich angenommen hat. Dass er mir die Sünden weggewaschen hat. Und dass Jesus für mich zu Tode blutet. Und dass Sie in der kommenden Woche noch etwas wirken dürfen, das ist ein Wunder Jesu. Sie können so viel und so wenig wirken, wie Jesus Ihnen Vollmacht und Raum gibt. Er hat Sie angenommen. Seine Kraft ist in Schwachen mächtig. Also sehen Sie, dieses Denken Gottes wird in der größten Tiefe, in der größten Schwäche demonstriert. Und ich habe formuliert, in der größten Schwäche enthüllt Jesus seine stärkste Macht. Nicht diese Schubkraft, die uns in die Augen sticht. Nicht die großen Revolutionen, nicht die großen Veränderungen. Und Sie werden in Ihrem eigenen Leben entdecken, da können Sie erst etwas leisten, wo Sie sich in die Hände Jesu fallen lassen. Und warten, was Jesus durch Sie wirken will. Sie verstehen das Denken Gottes, das Gott auf eindrückliche Weise am Kreuz demonstriert, erst an dieser großen Schwäche. Zweite, in der größten Einsamkeit demonstriert uns Gott. In der größten Einsamkeit. Es mag uns manchmal bei der Leidensgeschichte so vorkommen, als sei das auch schon eine Sache, wenn man, und man hätte etwas begriffen, wenn man Jesus Mitleid gönnt und sagt, das ist schwer, es gibt in der Welt so viel Schweres. Ich muss Ihnen sagen, das ist ein Missverständnis, wenn Sie so Jesus ansehen, mit Tränen des Mitleids. Hat er immer weit von sich gewiesen. Er hat zu diesen Frauen von Jerusalem gesagt, weint nicht über mich, weint über euch. Ich hab's nicht nötig. Aber ihr habt's nötig, euch zu beweinen. Und da weist Jesus seine Jünger darauf hin, dass zu diesem Kreuzesgeschehen dazugehört, dass er verspottet wird, den Heiden übergeben wird. Das Schlimmste, was ihnen ja in ihrem Leben mal passieren kann, ist, dass sie Menschen ausgeliefert sind. Lesen Sie Archipel Gulag, dann wissen Sie genug. Aber es gibt es in allen Schattierungen der Welt, in West und Ost. In den Händen der Menschen ist das Schlimmste. Ausgeliefert von Menschen. Verspottet, geschmäht, verspeit. Jesus geht in diese furchtbare Einsamkeit hinein. So kann man doch nicht leben. Wir wollen doch Menschen um uns haben, die uns verstehen, die uns Anerkennung geben. Und Gott enthüllt noch einmal, das Größte geschieht dort, wo Jesus ganz verlassen ist von Menschen, in der größten Einsamkeit. Wir sind alle darauf angewiesen, dass wir Bestätigung von Menschen haben. Wenn uns einer lobt, dann ist das ja nicht nur, dass wir auf Schmeicheln angewiesen sind, sondern wir brauchen das einfach. Wir werden unsicher, wenn es nicht einem Echo gibt. Ob das richtig ist. Das braucht man. Man braucht, wenn man in der Welt etwas leisten können, will den Rückhalt von Menschen. Warum kann der Premierminister Heath in England keine Regierung bilden? Weil er nicht den nötigen Rückhalt hatte in der Wahl. Man braucht Menschen. Nur Gott verzichtet auf diesen Rückhalt von Menschen. Er versichert sich nicht von Regierungen. Und von vielen Menschenmassen, dass die Bravo ihm zurufen, es ist auch im Bereich des Christlichen noch nie gut gegangen, wenn Staaten und Regierungen und Volksmassen Heil gerufen haben. Und das Große geschieht dort, wo Jesus ganz einsam ist, verlassen, verspottet von Menschen. Wo er dasteht und ihn selbst noch seine treuesten Freunde verlassen haben. Denn in dieser totalen Einsamkeit hat er enthüllt, dass es etwas ganz Großes gibt, was sonst nie in der Welt mehr gibt. Die Hand Gottes des Vaters, die ihn hält. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und sie können das nur erkennen, wo sie dort aufs Kreuz schauen. Und es kann sein, dass Gott sie Enttäuschungen erleben lässt mit vielen Menschen. Wie sie überhaupt reif werden, heute am Sonntag diese Kreuzesbotschaft zu verstehen. Das Größte in der Welt geschieht, wo keine Menschen Ja dazu sagen, sondern wo die Menschen weglaufen, wo sie lachen, wo sie verspotten, aber wo Menschen das erleben, der lebendige Gott hält mich. Gottes Macht hält mich in Acht. Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. Er braucht keine Unterstützung und keine Bestätigung von Menschen. Und was man in der Welt leben kann, und allen Menschen ins Gesicht lachen kann und anderer Meinung sein kann und doch einen Standpunkt hat, weil man in Gott gegründet ist. Dass Jesus als Einzelner gegen eine ganze Welt steht, weil er diese Macht Gottes kennt, das ist dieses ganz Neue, was uns das Kreuz enthüllt hat. Und seitdem gibt es Menschen, die in der Nachfolge Jesu stehen und die dieses Geheimnis entdecken, dieses wunderbare Geheimnis der tiefsten Geborgenheit, die ihnen kein Mensch, keine Gemeinschaft bieten kann, als der lebendige Gott selbst, dort wo sie unterm Kreuz stehen und sagen, sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Dort bin ich geborgen. Dort können Menschen gegen mich reden. Dort können Unglücke passieren. Ich bin geborgen in ihm. Verstehen Sie, warum der Paul Gerhard sagt, ich muss in dieses Denken Gottes am Kreuz mich hineindenken, um das Geheimnis des Glaubens zu verstehen. In der totalen Einsamkeit erst kommt das zum Vorschein, dass Jesus auch heute keine Unterstützung von Menschen braucht. Er braucht nur Menschen, die dieses Wort vom Kreuz weitererzählen, die diese tiefe Geborgenheit verkündigen und dass Menschen sagen, du darfst ganz ruhig sein, in deinem schweren Erleben, in deiner Einsamkeit, weil Gott dich nicht loslässt. Und das hat er bewiesen am Kreuz, das hat Jesus durchlebt, das ist nicht ein Spruch, den Menschen erfunden haben, das ist nicht eine Theorie mit Kreide geschrieben, das kommt nicht aus dem Kollegheft, sondern das ist eine Sache des Lebens. Das ist erlebt und erfahren und bewährt dort auf diesem Hügel Golgatha. Des Menschensohn muss verspeit werden, dass es für uns alle festgestellt ist. Ich las in einer Predigt von Betzel, wo er sagt, da sitzt ein Predigthörer da, der sagt, keiner schreibt mir einen Brief. Dort ist einer, der sagt, keiner denkt an mich, keiner besucht mich. Nach dem Gottesdienst redet mich keiner an, ich bin so allein. Dann sagt Betzel in Vollmacht, aber das ganze Kreuz sagt dir, er ist so einsam geworden, damit er dir ganz allein die Geborgenheit schenkt. Du darfst so selbstsüchtig sein und sagen, alles für mich, damit ich geborgen bin. Deshalb ging er durch diese Tiefe durch, damit ich das weiß, damit niemand mir das wegnehmen kann. Denn meine Überzeugung, die beruht nicht auf der Meinung eines Theologen, die beruht nicht auf der Meinung von meinem Freund und von meiner Mutter und von meinem Vater, sondern die beruht auf dem, was Jesus mir zuspricht und durchlitten hat am Kreuz. Dass er diese Geborgenheit einzelnen Menschen schenken will. Das war unser zweiter Punkt. In der allergrößten Einsamkeit enthüllt Jesus festeste Geborgenheit. Und noch eine dritte Stelle, wo Jesus das beweist, im elendesten Sterben, dieses göttliche Denken. Das beweist Jesus im elendesten Sterben. Ich will nicht sterben. Wer das Sterben kennt, so wie unsere Gemeindeschwester, die an den Sterbebetten steht, oder wer in der Krankenpflege ist, das sind ja heute noch die einzigen, die ans Sterben kommen, die Angehörigen ja kaum mehr. Die wissen, wie schwer das ist. Und da geht das beim Leiden so weit, wie Jesus sagt, er muss getötet werden. Und wie? Wie dann noch der Soldat in diesen kostbaren Leib Jesu seinen Spieß hineinbohrt. Wie wenn es ein Kadaver wäre. Und so ist es ja mit unserem Leib, den wir pflegen. Wenn wir heute Morgen aufstehen, dann richten wir uns schön und wir schmieren uns noch eine Creme ins Gesicht. Unser schöner Leib, der sterben muss. Und Jesus sagt, das muss so, sonst verstehst du es nicht. Und sieh nochmal auf Jesus. Dieser Leib Jesu, der muss sterben. Er muss ganz kaputt gemacht werden. Bis auf einmal sichtbar wird, dass aus diesem sterbenden Leib der Auferstehungsleib kommt am Ostermorgen. Und wir, die wir dieses Geheimnis der Auferstehung kennen und wissen, dass wirklich es hier um einen neuen Leib geht, um einen fassbaren Leib, um eine wirkliche Auferweckung dieses sterblichen Fleisches, der ahnt das Geheimnis. Und dass Gott sagt, es muss in deinem Leben viel sterben und du sträubst dich dagegen und du willst nicht mit. Und wenn es bei uns ans Altwerden geht, und Dinge uns abgestreift werden, die wir nicht mehr haben wie vorher, unser Leib schwach wird. Ich habe es einmal miterlebt, wie einer gelitten hat, als ihm der Fuß amputiert wurde. Was das für ein Sterben ist, bei vollem Bewusstsein, Stück um Stück deines Leibes wird abgeschnitten. Du kannst nie mehr laufen wie früher, nie mehr Sport treiben. Und es gibt so viele Dinge, die uns abgeschnitten werden. Pläne, die durchschnitten werden, Hoffnungen, die enttäuscht werden. Und der Paulus sagt, wir werden immer darin den Tod gegeben, um Jesu willen. Wir leben ja heute in einer so friedlichen Zeit und sehen das ja nur von Ferne, wenn in anderen Ländern Menschen um Jesu willen leiden. Aber dass wir vielleicht auch zu feige sind, für Jesus Dinge herzugeben, weil er ja das durchgelitten hat und bewiesen hat, dass man am Ende ihm nicht schenkt, sondern am Ende schenkt er und am Ende gibt er den Leib der Auferstehung. Und sie kriegen viel mehr rausbezahlt, als sie reinbezahlen können. Sie können nur ihren sterblichen Leib hinlegen und kriegen königlich zurückgezahlt in der Auferweckung der Toten. Wenn sie das Kreuzesdenken nicht lernen und nicht nachleben, bleiben sie ein armer Christ, ohne dass sie etwas Fröhliches finden. Sie werden nie zum dankbaren Singen kommen, sie werden nie zum Jubeln kommen, denn Jesus wollte dieses neue Denken uns einüben und wir haben in unseren Predigten noch Zeit bis zum Karfreitag, dem immer wieder weiter nachzugehen, dass er uns das einüben will. In der größten Schwäche enthüllt Jesus die stärkste Macht der Welt. Mit der Macht will ich leben. Und in der allergrößten Einsamkeit enthüllt Jesus die festeste Geborgenheit. Da will ich geborgen sein. Dann können mich keine Freunde mehr enttäuschen. Und im elendesten Sterben enthüllt Jesus das unvergänglichste Leben, das nie vergeht und sich freuen darf und fröhlich sein kann, auch in allem Schweren, was in einem Leben drin liegen kann. Und verstehen Sie, als ein Liederdichter einmal gesagt hat, in der ganzen Freude an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Und dadurch wurde mutig, sein Leben Jesus zur Verfügung zu stellen und ihm das hinzugeben und in der Welt noch etwas zu wirken im Namen Jesu. Amen. Es gibt ein Passionslied, das wir nun singen wollen, das dieses Thema behandelt von der Vernunft, die sich am Kreuz stößt. Die Vernunft, die alles andere am Christentum rühmt und preist, aber nie das Kreuz. Gerade dann den Unterschied, dass glaubende Christen nur vom Kreuz reden und ihr ganzes Denken um dieses Kreuz kreisen lassen. 414, Vers 1 bis 3. wollen beten. Herr, du musst uns stolze Leute mit deinem Wort treffen. Wir erlauben uns oft den Frevel, dass wir dich nehmen, als ob du nur noch der kleine Helfer unseres Lebens bist. Und dann kommen wir hierher und wollen dich mitnehmen in unser ganzes Leben mit hinein, aber wollen nicht mit dir sterben. Wir wollen nicht hinuntersehen bis in diese unheimlichen Abgründe unserer eigenen Persönlichkeit, unseres eigenen Charakters. Herr, öffne uns die Augen, dass wir unser Elend sehen, unser Unvermögen, unsere Sünde vor dir. Und dass wir uns dann so an dein Kreuz anschmiegen und diese tiefe Geborgenheit annehmen als den festen Grund unseres Glaubens. Herr, lass uns immer nur auf diesem Grund stehen, auf diesem Grund der Apostel und Propheten, auf deinem Wort, wo du uns annimmst, wo du uns Vergebung schenkst, wo wir alle sind nur in dir. Wir bitten dich auch für all das, was wir planen als Gemeinde und in allen Gruppen und Kreisen, dass wir immer nur dieses eine haben und wissen, dass du uns immer wieder in dein Sterben hineinziehst und wir doch etwas werden dürfen durch dieses Wunder deiner Auferstehung. Dass du in sterblichen Menschen wirken willst, auch in uns, auch in der kommenden Woche. Dass du Großes vorhast, da wo wir uns ganz auf dich verlassen. Und so befehlen wir dir all unsere Aufgaben hin, an, die wir haben, auch in der kommenden Woche. In unserem Beruf, in der Familie, im Freundeskreis, unter Bekannten und Nachbarn und in der Gemeinde. Wirke du durch uns. Und sei auch bei uns, wenn wir hingehen zu Menschen, die schwer leiden, die sich verlassen fühlen und die einsam sind, die an sich selbst zerbrechen und nicht mehr weiter können. Gib du uns dann deine Worte in den Mund, dass wir in deinem Namen aufrichten und trösten können. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir noch vom Passionslied, O Haupt voll Blut und Wunden, 63, Vers 6. Ich will hier bei dir stehen. Nächsten Wochenende sind wir auf Michelsberg zur Freizeit. Wenn noch jemand mit wollte, dann sollten Sie es heute oder morgen spätestens noch sagen. Wir sind ja sehr schön besetzt, aber wir sind dankbar, wir hätten auch noch Platz auf dem Michelsberg. Wir freuen uns, wenn einer Gemeinschaft sucht. Wir wollen auf dieser Freizeit Anleitung geben zur persönlichen Stille, wie man das macht, und so ein paar Grundbegriffe des eigenen Glaubenslebens. Und dann wollen wir uns viel Zeit nehmen zu Spaziergängen und zum Reden miteinander. Das bleibt ja immer unbefriedigend, dass wir sonst eben zu wenig miteinander zusammenkommen. Deshalb nehmen wir uns die Zeit dort am Wochenende. Liegen auch hinten noch Zettel auf. Es predigt hier Herr Pfarrer Rückle von der Leonhardsgemeinde. Und am Sonntag darauf machen wir einen zweigeteilten Gottesdienst, eine kürzere Predigt über die Leidensgeschichte Und 15 Minuten und anschließend wird uns Mike Ponsford, der Leiter der Operation Mobilisation in Deutschland, ein Amerikaner, erzählen von seinem Dienst auf dem Schiff Logos und ihren Missionsreisen in Asien und Afrika und von seinem Einsatz in Indien. Anschließend dann im Gemeindehaus wird der Bericht fortgesetzt und wir essen dann miteinander zu Mittag und der Erlös des Essens ist wie das Opfer dann am 17. März für Operation Mobilisation. Also heute in 14 Tagen ist das zum Vormerken. Am Montagabend um 6:30 Uhr abends, 18:30 Uhr, hieß Besuchskreis bei uns in der Wohnung in der Stitzenburgstraße.